Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Göttinger Wochenmarkt. Frische Produkte aus der Region. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarktplatz am Jungen Theater. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Schätzungen zufolge erleidet jeder fünfte Deutsche im Laufe seines Lebens eine Depression. Die Krankheit ist damit fast so normal wie Rückenschmerzen. Und dennoch tun sich viele Betroffene schwer, offen über eine Erkrankung zu sprechen. Das Bündnis gegen Depression Südniedersachsen wurde gegründet, um genau das zu ändern. Für eine Stunde ein Thema begrüße ich hier bei mir im Studio Martin Lison, den Chefarzt der Paracelsus-Roswitha-Klinik in Bad Gandersheim, und Helmut Platte, Oberarzt ebenfalls in der Paracelsus-Roswitha-Klinik in Bad Gandersheim. Mein Name ist Roman Kupisch und ich bin redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung. Herr Lison und Herr Platte, Sie sind beide an der Gründung des Bündnisses gegen Depressionen beteiligt. Herr Platte, was genau sind die Ziele des Bündnisses?
Das Bündnis Depression ist ein Zusammenschluss von Institutionen in der Region, ehrenamtlich Aktiven, die genau etwas dagegen machen wollen, dass es so viele Suizide gibt und dass auch das Krankheitsbild der Depression noch so viel Stigmata verbunden ist. Wir wollen über die Krankheit aufklären, die Öffentlichkeit informieren und auch Ängste vor Behandlung nehmen.
Jetzt ist das Bündnis gegen Depression ja ein größerer Teil der Gesundheitsregion Göttingen. Was sind da die Synergieeffekte oder haben Sie ähnliche Ziele und ähnliche Vorgehensweisen wie die Gesundheitsregion?
Wir arbeiten mit der Gesundheitsregion Göttingen-Südniedersachsen eng zusammen und haben dort auch unsere Idee als erstes vorgestellt, ein regionales Bündnis gegen Depressionen zu gründen und fanden dort Unterstützung auch in dem Arbeitskreis psychische Gesundheit der Themengruppe Prävention. Es wird noch viel Unterstützung geben und gab es ja auch schon viel Unterstützung durch Frau Moritz-Wortmann, die die Koordination übernommen hat und uns logistisch unterstützt mit ihren Praktikanten und Mitarbeitern aus der Gesundheitsregion.
Dann nochmal zur Einordnung dieser Krankheit. Mal die grundlegende Frage: Was ist eine Depression? Was sind die Symptome? Wie ist der Verlauf einer solchen Krankheit?
Eine Depression in der Form, wie Sie es andeuten, gibt es nicht. Depressionen. Deswegen finde ich Plural häufig günstiger und auch treffender. Es ist eine ganz, ganz heterogene Erkrankungsgruppe, die, wie ja bekannt ist, in jedem Lebensalter auftreten kann und sich bei jedem Menschen anders äußert. Es gibt aber eine Reihe von Kernsymptomen, die in der internationalen Klassifikation der Erkrankung, in der ICD-10, definiert sind. Daraus ergeben sich dann auch diagnostische Kriterien, die wie so eine Art Checkliste vom Behandler abgefragt werden. Und dann kann als ersten klinischen Befund dann eben die Diagnose einer Depression gestellt werden.
Diese Klassifikation, die bestimmte Merkmale einer Depression auflisten, das sind ja oftmals etwas wie anhaltende Traurigkeit, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit etc. Das sind ja Symptome, die jeder Mensch eigentlich aus dem Alltag kennt. Ist es dann nicht eher eine Frage der Intensität als überhaupt der Anzahl dieser Vorkommnisse?
Ja, es setzt sich ja aus mehreren Variablen zusammen. Der eine Punkt ist ganz richtig, wie Sie sagen, natürlich die Intensität. Leichtere depressive Verstimmungen gehören zum Menschen dazu, sind quasi urmenschlich. Kennt jeder, hat auch jeder schon mal erlebt, kann sich so gut wie jeder auch was darunter vorstellen. Es geht also um die Intensität, um eine Erkrankung feststellen zu können. Es geht natürlich auch um die Dauer und aber auch um die Anzahl der entsprechenden Symptome, die vorhanden sind. Ganz wichtig für die Klinik und auch für die Betroffenen selber ist immer der individuelle Leidensdruck. Das heißt, habe ich das Gefühl, ich kann mich nicht mehr so in meiner Lebensgestaltung ausleben, wie ich das gewohnt bin? Hat sich was verändert? Habe ich beispielsweise frühere Interessen vernachlässigt? Kann ich mich nicht mehr aufraffen? Habe ich wenig Antrieb und so weiter?
Was gelten denn als mögliche Ursache einer Depression, wenn das jeden jederzeit erwischen kann? Wie könnte ich denn sicher sein, dass ich davor gefeit bin oder was könnte ich machen, um dem präventiv zu begegnen?
Sie können nicht sicher sein. Jeder kann es jederzeit in seinem Leben bekommen. Sicherheit gibt es im Leben ja nur ganz selten. Wie nahezu alle Erkrankungen, vor allem auch alle psychischen Erkrankungen, geht man heute von einem mehrdimensionalen, multifaktoriellen Krankheitsmodell aus. Das heißt, Depressionen als klassische psychiatrische Erkrankung lassen sich in der Regel zurückführen auf biologisch-genetische Komponenten, auf aktuelle Lebensereignisse und auch auf das soziale Umfeld. Und also man spricht in diesem Zusammenhang von einem sogenannten biopsychosozialen Modell der Krankheitsentstehung, wo eben biologische Faktoren, aber auch individuelle Faktoren und auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen eine wichtige Rolle spielen.
Wenn Sie die sozialen Faktoren ansprechen, dann ist ja ein ganz großes Feld, das in den Blick genommen wird, wenn von Depressionen die Rede ist, die Arbeitswelt. Und da erleben wir eine große Umwandlung von Arbeitsverhältnissen. Ist die Fähigkeit, sich an diese verändernden Bedingungen im Laufe seines Lebens mehrmals anpassen zu können, eine Voraussetzung dafür, dass man keine Depression erhält? Beziehungsweise welchen Zusammenhang gibt es zwischen sich verändernder Arbeitswelt und dem Risiko, an einer Depression zu erkranken?
Wie immer in der Medizin oder ja wahrscheinlich auch im Leben im Allgemeinen gibt es natürlich keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Was Sie andeuten, bedeutet ja, dass es individuelle Unterschiede in den Anpassungsmöglichkeiten gibt. Das ist ja tatsächlich auch so, das ist eine Alltagserfahrung, dass sich manche Leute sehr leicht auch an schwierige Lebensumstände anpassen können, während andere große, manchmal lebenslange Schwierigkeiten damit haben. Diese sogenannten Resilienzfaktoren oder Schutzfaktoren, protektive Faktoren sind ein interessantes Forschungsfeld. Man kann aber keine allgemeingültigen Aussagen darüber treffen, die eine Vorhersage ermöglichen, wann und ob jemand und wenn in welchem Ausmaß an einer depressiven Erkrankung in seinem Leben erkranken wird. Gleichwohl wissen wir, dass es eine Reihe von Risikogruppen gibt. Dazu zählen beispielsweise Menschen mit traumatischen Vorerfahrungen, mit einer schwierigen Kindheit beispielsweise, oder auch Menschen, die unter anderen Erkrankungen, auch körperlichen Erkrankungen leiden, und natürlich auch die Gruppe der Migranten sind eine Risikogruppe für Depressionen.
Das heißt, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die oftmals in diesen Big Five charakterisiert werden, können überhaupt nicht als ein sicheres Indiz dafür gewertet werden, ob jemand im Laufe seines Lebens an einer Depression erkrankt oder nicht?
Nein, kann man nicht.
In dem Zusammenhang vielleicht interessant sind auch Studien der Genetik mit eineiigen Zwillingen, die das gleiche genetische Material haben und wo nicht, eben nicht jeder Zwilling erkrankt, sondern nur ca. 50% der Zwillinge, sodass auch daran deutlich wird, dass äußere Einflüsse einen wesentlichen Beitrag auch liefern zur Auslösung einer Depression.
Um dazu noch mal eine kurze Ergänzung zu sagen, ist, dass man schon im klinischen Alltag, vor allem aber vielmehr noch in der Forschung, bestimmte Risikokonstellationen auch identifizieren kann. Dazu gehören, Herr Platte sagte das ja gerade, auch genetische Befunde, aber auch Befunde, die was mit dem Lebensumfeld, der Lebensgestaltung und auch mit belastenden Lebensereignissen zu tun haben.
Einerseits ist kaum jemand sicher vor der Depression, andererseits sind leichte depressive Verstimmungen Teil unseres Lebens. Darüber, dass das eine mit dem anderen wenig zu tun hat, wird es gleich gehen nach einer kurzen Unterbrechung. Sie hören eine Stunde ein Thema. Mein Name ist Roman Kupisch und bei mir zu Gast im Studio sind Martin Lison und Helmut Platte von der Paracelsus Roswitha Klinik in Bad Gandersheim. Wir sprechen heute aus Anlass der Gründung des Bündnis gegen Depression. Aus Ihrer Sicht, Herr Platte und Herr Lison, kursieren in der Bevölkerung immer noch grundfalsche Annahmen über diese Krankheit. Laut dem Deutschlandbarometer Depression glauben ca. ein Drittel der Befragten, dass eine depressive Erkrankung im Zusammenhang stünde mit Charakterschwäche. Die Hälfte der Befragten glaubt, dass Depressionen auf eine falsche Lebensführung zurückzuführen seien. Auch wenn wir jetzt gehört haben, dass charakterliche Eigenschaften oder bestimmte Aspekte der Lebensführung nicht zwangsläufig zu einer Depression führen müssen, so heißt es doch umgekehrt nicht, dass diese Aspekte mit einer depressiven Erkrankung rein gar nichts zu tun haben können.
Nein, das heißt es sicher nicht. Als Arzt und auch als Psychiater würde ich beide Begriffe gar nicht verwenden. Ich kann gar nicht sagen, was eine Charakterschwäche sein soll und schon gar nicht, was eine gute Lebensführung ist. Das sind bewertende Begriffe, die fast gar nicht mehr in unsere Zeit gehören, aus meiner Sicht jedenfalls. Problematisch ist aus therapeutischer Sicht, wenn diese Begriffe verwendet werden, weil damit fast immer auch impliziert ist, dass die Betroffenen so eine Art Schuld an ihrer Erkrankung haben. Genau das ist aber ja ein typisches Symptom, vor allem von einer sehr schweren Depression, sodass es ganz, ganz wichtig ist im Kontakt mit der Bevölkerung, deswegen sind wir unter anderem auch hier, diesen Schuldaspekt herauszunehmen und eine depressive Erkrankung genauso anzusehen wie eine körperliche Erkrankung oder andere Dinge, die im Leben passieren können. Eine persönliche Schuld, auch der Begriff ist auch aus therapeutischer Sicht sicher hochproblematisch, der gehört ja eher in die juristischen Disziplinen, ist im Zusammenhang mit der Entwicklung von Erkrankungen schlicht nicht korrekt.
Das heißt, ein Ziel dieses Bündnisses gegen Depressionen ist auch genau diesen Schamaspekt oder diese Tabuisierung der Krankheit zu nehmen, damit Betroffene vielleicht vorher schon noch im Anfangsstadium der Krankheit bereit sind, einen Arzt aufzusuchen oder sich auch mit der Krankheit auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, nein, das kann gar nicht sein, ich kann gar keine Depression haben, das gibt es bei mir nicht.
Zum Beispiel, eine der wichtigsten Aufgaben des Bündnisses gegen Depressionen, was ja eine bundesweite Initiative ist, die seit mehr als anderthalb Jahrzehnten existiert, wir haben das jetzt im Landkreis Northeim, Südniedersachsen ja auch begonnen, ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Informationen zu geben für die Bevölkerung, aber auch für Betroffene, auch für Menschen, die im sozialen System tätig sind, im Sinne von Abbau von Schwellenängsten, Informationsvermittlung hatte ich gesagt, und natürlich auch, um mehr Menschen als bisher, die von Depressionen betroffen sind, zeitnah zu helfen, in dem Sinne, dass sie schneller eine geeignete Behandlung oder Unterstützung bekommen.
Dazu würde auch gehören, dass die unmittelbar Betroffenen, nämlich die Angehörigen, auch Informationen erhalten, wie sie besser mit den Betroffenen umgehen können. Denn auch die Angehörigen stehen ja vor einer großen Schwierigkeit.
Ganz kurze Ergänzung dazu. Sie lasen ja eben die Ergebnisse einer Befragung vor. In einem Wort könnte man sagen, ein wichtiger Aspekt des Bündnisses gegen Depressionen ist, die Erkrankungsgruppe der Depression zu entmystifizieren und eine rationale Grundlage zu schaffen und in diesem Sinne auch die Allgemeinbildung auch über psychische Erkrankungen, in unserem Fall Depression, zu verbessern.
Wo wir gerade bei dem Anfangsstadium der Depression waren, woher weiß ich eigentlich, dass ich an einer depressiven Erkrankung leide oder wie kann ich mir da sicher sein und nicht, dass ich vielleicht meine eigene Lebenssituation ein bisschen schwarz sehe oder einfach jetzt schwierige Umstände habe, die wieder vorbeigehen?
Da gebe ich gerne die Frage mal zurück. Woran merken Sie, dass Sie eine Lungenentzündung haben? Die körperlichen und psychischen Erlebnisweisen von Menschen, die vor allem an einer schweren Depression erkrankt sind, unterscheiden sich maßgeblich von dem allgemeinen Zustand, der den Menschen vertraut ist. Das heißt, sie erleben sich anders, als sie sich kennen. Sie können viele Dinge nicht mehr, die sie sonst konnten oder sonst auch wieder können werden. Viele Dinge, die man gemacht hat, bereiten keine Freude mehr. Man kann sie nicht mehr aufraffen, um mal ein paar ganz klassische Symptome zu nennen. Und der Maßstab für uns Ärzte und auch für die psychologischen Kollegen ist ja immer der persönliche, der individuelle Leidensdruck und der Wunsch nach Veränderung. Das ist der Auftrag für Ärzte und Psychologen, dann die Behandlung anzunehmen. Und mit dem Betreten der Praxisräume oder der Kliniken ist sozusagen der Behandlungsauftrag dann auch über die Bühne gegangen.
Besteht denn die Gefahr, dass bei zunächst mal leichten bis mittleren Depressionen die Betroffenen vielleicht gar nicht realisieren, dass sie betroffen sind und dann erst bei der schweren Depression zum Arzt gehen? Oder gibt es überhaupt keinen sich steigernden Verlauf dieser Krankheit?
Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Die meisten Menschen leiden ja nicht unter sehr schweren Depressionen. Die erkennt jeder, auch jeder Angehörige. Dennoch dauert es häufig eine Zeit lang, ehe die Betroffenen dann auch Hilfe in Anspruch nehmen. Leichtere oder mittlere depressive Erkrankungen kommen sehr häufig vor und werden auch wahrgenommen. Aber dieses Problem, was Sie ansprechen, ist aus meiner Sicht eher nachgeordnet. Wie gesagt, das individuelle Gefühl für sich selber, für die psychische und körperliche Integrität ist das Entscheidende. Und wichtig ist da, dass eben keine Vorbehalte oder unnötige Ängste vorhanden sind, sondern dass man eben sich auch mit Internetangeboten zum Beispiel oder auch mit den Angeboten der Gesundheitsämter informiert und sich dann eben entsprechende Hilfe sucht, die ja zum Glück auch reichhaltig vorhanden ist.
Wobei manchmal ja auch der Gang zu einer Beratungsstelle hilfreich sein kann, um da schon mal abzuklären und sich auszutauschen, was der nächste Schritt sein könnte. Nicht immer muss ja eine Fachpsychotherapie stattfinden. Manchmal reichen auch beratende Gespräche aus.
Eine depressive Erkrankung ist also mitnichten die Schuld der Betroffenen. Wichtig für den Umgang damit sind aber nicht nur persönliche Entscheidungen. Über die Rolle von Freunden und Angehörigen von depressiv Erkrankten sprechen wir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Hier geht es weiter bei Eine Stunde ein Thema. Mit Martin Lison und Helmut Platte von der Roswitha Paracelsus Klinik in Bad Gandersheim spreche ich über depressive Erkrankungen und die Gründung des Bündnisses gegen Depression Südniedersachsen. Im Verlauf der letzten Jahrzehnte wird ja immer offener mit dieser Erkrankung umgegangen, auch von den Betroffenen. Offenheit ist eine Voraussetzung dafür, diese Krankheit bekämpfen zu können. Jetzt nimmt aber nach Befunden der Forschung die Krankheit immer weiter zu in den letzten Jahren. Welche Gründe gibt es denn aus Ihrer, aus therapeutischer Sicht dafür?
Ob die Anzahl der an Depression erkrankten Menschen tatsächlich zunimmt oder ob es zu einer veränderten Wahrnehmung im Bewusstsein der Bevölkerung, aber auch der Profis gekommen ist und letztendlich natürlich auch eine veränderte Wahrnehmung bei den Betroffenen selbst, ist gar nicht so klar. Eigentlich wissen wir gar nicht, ob Depressionen heute häufiger sind als früher. Man könnte es annehmen, weil das Inanspruchnahmeverhalten der Bevölkerung ein anderes ist als früher. Es ist tatsächlich ja auch ein bisschen so, glücklicherweise muss man ja sagen, dass es vielen Menschen heute leichter fällt, als noch vor einigen Jahrzehnten über Erkrankungen, auch über psychische Erkrankungen zu sprechen, sodass das ein Effekt sein könnte, dass man von einer Zunahme ausgeht, der eigentlich eher was mit einer veränderten Wahrnehmung und Kommunikation zu tun hat.
Jetzt war in unserem Gespräch die Krankheit immer noch als so eine Art Schicksalsschlag präsent. Das kann mich jederzeit treffen, niemand ist gefeit davor. Gibt es denn bestimmte Faktoren, vielleicht nicht individuelle, was jetzt vielleicht meine biologische Disposition anbelangt, sondern auch gesellschaftliche Faktoren, die klar dafür sprechen, dass sich unser soziales Umfeld derart gewandelt hat, dass die Erkrankung viel wahrscheinlicher wird?
Ein typischer Risikofaktor, übrigens nicht nur für Depressionen, ist Einsamkeit, soziale Isolation. Wenn Sie auf Schutzfaktoren, protektive Faktoren ein bisschen hinaus wollen, kann man sicher sagen, dass ein zufriedenstellendes Privat- und auch Berufsleben, das sich eingebunden fühlen in eine Gruppe oder mehrere Gruppen, zu der man sich zugehörig fühlt, beispielsweise Sportverein, Familie, Team bei der Arbeit und so weiter, sicher ein Schutzfaktor ist. Ganz einfach deswegen, weil wir Menschen von Natur aus keine Einzelgänger sind, sondern wir sind Gruppenwesen und sind auch, um uns selber als Mensch sozusagen ganz zu fühlen, auch auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe von ähnlichen Menschen letzten Endes angewiesen. Und wenn das fehlt, ist es ein Risikofaktor.
Wenn ich nun diese Symptome bei mir feststelle, an wen kann ich mich da am besten wenden? Sind es gleich die Fachkliniken? Sie sagten vielleicht eher Beratungsstellen. Sind es Angehörige? Wie wichtig sind Angehörige bei der Bekämpfung dieser Krankheit?
Die Rolle der Angehörigen ist wichtig, dennoch sehr ambivalent. Es gibt Konstellationen in Familien, die Schutzfaktoren darstellen, wo das wichtig und konstruktiv ist, Angehörige mit einzubeziehen und auch Verständnis zu vermitteln. Es gibt aber auch genauso gut Konstellationen von sehr, sehr schwierigen Familienverhältnissen bis hin zu häuslicher Gewalt und Ähnlichem, wo das Einbeziehen von Angehörigen sicher nicht hilfreich ist. Es ist eine Einzelfallentscheidung, die natürlich wie immer alles in der Medizin und Psychiatrie, Psychotherapie auch gemeinsam mit dem Patienten erarbeitet und besprochen werden muss. Die Möglichkeiten, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sind ja vor allem in städtischen, großstädtischen Ballungsräumen, auch in Universitätsstädten wie hier in Göttingen, gut bis sehr gut. Im ländlichen Raum ist es sehr viel schlechter. Wir, auch ich persönlich, empfehle den Betroffenen durchaus häufig als ersten Schritt im Internet, sich Dinge anzulesen, sich zu belesen über die tatsächliche Faktenlage. Empfehlenswert ist auch ganz oft, einfach weil es niedrigschwellig ist und häufig ja verfügbar, der Schritt zum Hausarzt, um das mal zu besprechen. Allerdings ist das schon für viele kein so kleiner Schritt, weil man sich ja auch offenbaren muss und ja, erzählen muss, wie es einem geht. Und das fällt vielen Menschen nicht so leicht, gerade am Anfang der Erkrankung.
Depressionen sind ja nach wie vor mit Scham und Selbstzweifel verbunden. Wie kann ich denn diese überwinden? Was wären denn Strategien, um mir eben die Hilfe zu suchen, die ich brauche? Sei es, dass ich mich an Angehörige wende oder an meinen Vertrauten, einen Hausarzt.
Es ist ja ganz oft so, gerade bei psychischen Erkrankungen, dass der erste Schritt derjenige ist, der auch schon viel mit Therapie zu tun hat, sich selber einzugestehen, dass man einen Hilfebedarf hat. Wir kennen das aus der Suchtbehandlung ja noch viel akzentuierter. Das ist, denke ich, der erste Schritt. Der dauert aber bei manchen Menschen, das ist auch normal und nicht weiter problematisch, eine gewisse Zeit. Und sich selber eingestanden hat, dass es so nicht weitergehen kann oder dass man das so nicht mehr weitermachen möchte, dann ist ja der Schritt, sich Hilfe zu holen, gar nicht mehr so weit weg. Deswegen, wie gesagt, der erste Schritt ist, häufig sich selber Informationen zu verschaffen und dann mit vertrauten Personen Kontakt aufnehmen, wie mit dem Hausarzt. Oder aber, jeder Mensch ist ja unterschiedlich, kann man auch anonym über Seelsorgetelefone, übers Internet, über Beratungsstellen sich erste Hilfen und erste Anregungen auch holen, was es für Möglichkeiten gibt.
Wie können denn jetzt nun Angehörige oder Freunde helfen, wenn sie wissen, mein Angehöriger, mein Freund hat eine Depression? Was können sie tun und worauf müssten sie achten?
Was sie tun können, ist tatsächlich eher begrenzt. Ich finde immer am wichtigsten, auch den Angehörigen zu vermitteln, dass es um Echtheit geht und auch darum zu benennen, wie es den Angehörigen selbst geht und auch um das Benennen von Grenzen. gerade bei einer langen andauernden Erkrankung, leider gibt es einige Depressive, die auch sehr lange erkrankt sind, kann es äußerst anspruchsvoll und äußerst anstrengend auch für die Angehörigen sein. Da ist es dann wichtig, auch als Angehöriger, das zu formulieren und auch mit den Erkrankten darüber ins Gespräch zu kommen, welche Möglichkeiten es auch der Entlastung gibt. Also Echtheit ist ganz wichtig, auch ein bisschen sich selbst zu offenbaren, wie es einem damit geht. Die Sorge zu formulieren über den erkrankten Angehörigen finde ich auch ganz wichtig. Aber mit guten Ratschlägen oder Tipps oder anderen Sprüchen wie, ach, wird doch schon, heute ist doch so ein schöner Frühlingstag, ach, stell dich nicht so an, geht doch sonst alles ganz gut. Damit ist fast natürlicherweise keinem Depressiven geholfen.
Nun habe ich den Schritt gewagt, ich habe mir die Krankheit selber eingestanden, ich habe vielleicht mit Freunden und Angehörigen gesprochen, ich habe mich an Beratungsstellen gewandt. Was wären denn jetzt zunächst einmal Therapiemöglichkeiten, um von professioneller Seite auf diese Krankheit zu reagieren?
Heute geht man eigentlich davon aus, dass eine stufenförmige Form von Behandlung das Beste ist, immer im Einzelfall, also es geht immer um eine individuelle Therapieplanung. Die kann, Herr Platte, das ist ja vorhin schon kurz angesprochen, in telefonischen oder auch internetbasierten Therapiemöglichkeiten, Therapiemodulen durchaus auch mal liegen. Der klassische Behandlungsfall für den Großteil der an Depressiverkrankten sind ja psychotherapeutische Interventionen, dabei die klassische Richtlinienpsychotherapie sicher hervorzuheben, die ja von approbierten Psychologen oder aber auch Ärzten angeboten wird und im Regelfall von den gesetzlichen Krankenkassen auch bezahlt wird. Das ist eine Therapieform, die für einen Großteil der Betroffenen die richtige Behandlung ist. Und Sie sehen schon, was ich eben andeutete, dass es um eine stufenweise Form von Behandlung geht. Und das Ganze lässt sich dann natürlich noch kombinieren mit einer modernen Psychopharmakotherapie, wofür man dann mindestens einen Hausarzt, häufig aber auch einen niedergelassenen Facharzt braucht. Wenn das nicht reicht, müssen manchmal, das ist aber der deutlich kleinere Teil der depressiv erkrankten Menschen, eine teilstationäre oder auch vollstationäre Behandlung in Anspruch nehmen. Das sind Behandlungsformen, Krankenhauseinweisungen eben, die dann mit den bisherigen Behandlern besprochen werden und organisiert werden.
Das kann man jetzt so verstehen, dass die größte Anzahl der depressiv Erkrankten überhaupt nicht dem Bild, das vielleicht von so einer Erkrankung in der Bevölkerung existiert, entspricht, nämlich dass sie stationär untergebracht werden, sondern dass es eigentlich etwas ist, was mehr oder weniger in den Alltag eines Erkrankten eingebunden werden kann.
Das kann man genauso sagen. Das ist auch ein ganz wichtiges Therapieziel. Auch aus psychotherapeutischer Sicht ist die Herangehensweise ambulant vorstationär häufig sinnvoll und auch richtig. Beispielsweise deswegen, weil die Patienten in der ambulanten Psychotherapie gelernte Dinge, veränderte Erlebnisweisen in ihrem Alltag ausprobieren können und bei eventuellen Schwierigkeiten das dann in der Therapie auch weiter besprechen und bearbeiten können. Das ist ganz sinnvoll und Sie haben recht, der größte Teil der depressiv Erkrankten sind Menschen wie du und ich, denen man das natürlich auch nicht ansieht, die auch nicht verrückt sind, sondern die einfach nur depressiv sind.
Ein Kommentar zu dem Wegsperren in großen Krisen, in denen das Leben bedroht ist und ein sicherer Rahmen notwendig ist, um das Überleben zu sichern. Es ist natürlich klasse, dass wir hier auch auf gesicherte Stationen zurückgreifen können und die Patienten in einer Krise dann einige Tage Unterstützung in einem geschlossenen Rahmen auch nutzen können.
Gibt es denn da diesen Aspekt betreffend große Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen, wenn ich einmal depressiv, schwerst depressiv geworden bin und ich habe einen stationären Aufenthalt hinter mir, dass ich den dann vollkommen anders bewerte, als bevor ich ihn in Anspruch genommen habe?
Das erleben wir immer wieder, dass Patienten eine stationäre Behandlung als viel weniger dramatisch, viel weniger einengend und als viel weniger restriktiv erleben, als zunächst die Vorstellung davon war.
Bis Betroffene einen Arzt aufsuchen, kann mitunter sehr viel Zeit vergehen. Ungünstig ist da natürlich, wenn Sie diesen Schritt gewagt haben, dann aber lange Zeit keine freien Therapieplätze zur Verfügung stehen. Nach einer musikalischen Unterbrechung spreche ich mit meinen Gästen darüber, wie gut die medizinische Versorgung psychisch Erkrankter ist. Willkommen zurück bei Eine Stunde ein Thema. Bei mir im Studio Martin Lison und Helmut Platte von der Paracelsus Roswitha Klinik in Bad Gandersheim. Herr Lison, wie ist denn die Versorgungslage für psychisch Erkrankte hier im Landkreis?
Wie fast überall in Deutschland ist die Versorgungssituation außerordentlich heterogen. Die Möglichkeiten für jemanden, der in einer auch noch westdeutschen Großstadt oder in einem großstädtischen universitären Ballungsraum lebt, ist die Versorgungslage gut bis sehr gut und sicherlich im internationalen Vergleich vorbildlich und extrem gut. das sind ja Dinge, die vergisst man manchmal, wie gut eigentlich unser Gesundheitssystem ist, gerade wenn man es selbst mit unseren unmittelbaren Nachbarn vergleicht. Dennoch ist es so, dass Menschen, die im ländlichen Raum leben, das betrifft natürlich auch den Bereich Südniedersachsen, häufig die Probleme haben, dass die Anfahrtswege zu Ärzten und Psychologen sehr lang sind, dass es wesentlich weniger niedergelassene Kollegen, Kolleginnen gibt, die in freier Praxis tätig sind und dadurch die Wartezeiten noch länger sind, als sie beispielsweise in einer Stadt wie hier in Göttingen sind. Das heißt, das ist ein ganz großes Problem, was sich bestimmt in den nächsten Jahren noch verstärken wird. Wenn sie an viele alte Menschen denkt, auch gerade die Depressionen im höheren Lebensalter sind behandlungsbedürftig, auch gut behandelbar übrigens, was die Prognosen angeht. Aber dafür müssen die Menschen in Behandlung kommen. Und jemand, der in seiner Mobilität eingeschränkt ist, hat es natürlich naturgemäß schwerer, in Praxen zu kommen oder in eine Tagesklinik beispielsweise, um da die entsprechenden Behandlungen in Anspruch nehmen zu können.
Ein Bericht des Fokus, der jetzt schon einige Jahre her ist, werden in Deutschland überwiegend die Falschen therapiert. Das heißt, Besserverdienende mit leichten bis mittleren Depressionen. Schwerstbetroffene bekämen aber selten einen Therapieplatz. Stimmt dieser Befund? Kann man sagen, die Falschen werden therapiert?
Auch das würde ich nicht so ausdrücken. Immerhin sind das ja auch Menschen, unabhängig mal von Bildungsgrad, Einkommen, Beruf und so weiter, die eine behandlungsbedürftige Erkrankung haben. Und insofern sind es sicherlich nicht die Falschen. Aber das Phänomen, was Sie gerade angesprochen haben, ist ein bekanntes Phänomen, dass die tendenziell leichter Erkrankten mehr Ressourcen erhalten, also mehr Therapie, mehr Gespräche, auch schneller einen Therapieplatz bekommen als die Schwer- und Schwerstkranken. Das ist eine Ungerechtigkeit, die wichtig ist zu benennen. Die Schwer- und Schwerstbetroffenen, vielleicht auch die Multimorbiden, das heißt die mehrfach erkrankten Menschen, brauchen besondere Zuwendung, besondere Unterstützung. Und das kann bei Menschen, die dazu selbst nicht mehr in der Lage sind, nur von außen kommen, das heißt von öffentlichen, vielleicht auch von privaten Anbietern, die für diese Personengruppe die richtigen Hilfsmöglichkeiten, Behandlungsmodelle zur Verfügung stellt. Sowas kann zum Beispiel in der aufsuchenden Behandlung im häuslichen Umfeld sein. Das können Spezialangebote in Krankenhausambulanzen beispielsweise sein. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, die da zur Verfügung stehen. Aber das ist sicherlich ein wichtiges Thema, auch ein ethisches Thema, dass eben die Schwer- und Schwersterkrankten häufig auch andere Formen von Hilfe brauchen. Und diese Personengruppe ist zum Teil tatsächlich unterversorgt, ja.
Und ich finde, da spielt ja auch die Erreichbarkeit der Psychotherapeuten eine große Rolle, die zwar immer in letzter Zeit deutlich verbessert worden ist durch die Einführung von Sprechstunden, aber auch die telefonische Erreichbarkeit beschränkt sich ja manchmal nur auf eine halbe Stunde am Tag und schwerstleidende, schwerst antriebsgeminderte Patienten sind dann häufig nicht in der Lage, konsequent die Telefonnummern zu wählen und geben dann auch frustriert rasch die Suche auf.
Nun ist ja bekannt, dass Einkommen auch immer mit einem bestimmten Bildungsgrad zusammenhängt und dass, wenn jetzt die besser verdienenden Bevölkerungsgruppen häufiger eine Therapie aufsuchen, ist auch etwas damit zu tun hat, dass unter höher gebildeten Schichten die Akzeptanz für diese Erkrankung höher ist als in anderen?
Das wäre eine Hypothese. Ich kann Ihnen dazu gar nicht jetzt konkrete Daten oder Studien zitieren. Ich denke aber, dass es so ist. Das entspricht schon auch unserer Beobachtung in der Klinik, dass Menschen, die ein höheres Ausmaß an Differenziertheit, wie man ja ganz gerne mal so sagt, mitbringen, was auch was mit Bildung zu tun hat, schon auch Schwierigkeiten haben, das zu akzeptieren, dass es aber sicher etwas einfacher ist, auch auf einer abstrakten, theoretischen Sachebene über die Erkrankung ins Gespräch zu kommen, als es vielleicht bei anderen Personengruppen ist. Ich wäre aber trotzdem immer vorsichtig mit so allgemeinen und ja pauschalen Einschätzungen. Das lässt sich sicherlich so nicht aufrechterhalten.
Ja, die Frage zielt auch eher darauf ab, was jetzt speziell so etwas wie das Bündnis gegen Depression unternehmen kann, um vielleicht Risikogruppen, die durch das Raster fallen, Risikogruppen, die vielleicht von sich aus gar nicht erst zu Ihnen kommen, zu erreichen.
Das sind Dinge, die ja schon seit vielen Jahrzehnten von verschiedenen Akteuren im Gesundheitssystem versucht werden. Auch das ist eine Aufgabe des Bündnisses, kreative Lösungen zu finden, wie eben die von Ihnen skizzierten Personengruppen erreicht werden können. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir können in die Schulen gehen. Eine Idee ist auch, sich über die Sportvereine an Menschen zu wenden und Wissen zu vermitteln. Und das ist, wie gesagt, eine der Hauptanliegen des Bündnisses, auch Informationen zu vermitteln, Vorurteile abzubauen und auch Menschen mit einem, wenn Sie so wollen, eingeschränkten Bildungshintergrund, das Wissen zu vermitteln, was sie benötigen, um auch selber zu verstehen, dass es bei psychischen Erkrankungen, eben in unserem Fall hauptsächlich bei Depressionen, auch um Erkrankungen geht, die wie gesagt, jeder bekommen kann, die gut behandelbar sind und wo es Hilfen gibt, die eben wertschätzend und professionell damit umgehen.
In dem Zusammenhang auch nochmal konkret die Ebenen des Bündnisses, auf denen das Bündnis aktiv ist. Es geht in bewährter Weise darum, mit Multiplikatoren in Kontakt zu kommen, so wie Alison das gerade gesagt hat, zum Beispiel Sportvereinen, aber auch anderen Menschen, die mit depressiven Patienten beruflich in Kontakt kommen, die zu schulen und die weiterzubilden, sodass diese Menschen dann die Betroffenen weiterleiten können und auf entsprechende Hilfsangebote aufmerksam machen können. Also der Kontakt zu Multiplikatoren, die Aufklärung von Multiplikatoren ist ein ganz wesentlicher Ansatz der Bündnisarbeit, genauso wie die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe und aber auch einfach breite Öffentlichkeitsarbeit durch Werbekampagnen, durch öffentliche Informationsveranstaltungen in der Volkshochschule oder auch auf der Straße durch Informationsstände.
Gibt es denn, wenn Depression vielleicht auch in anderen Gegenden der Welt noch gar nicht so sehr als Krankheit, als etwas, was man in Kliniken behandelt, angesehen wird, gibt es dann andere Faktoren, gesellschaftliche, um damit umzugehen, sei es jetzt persönliche oder sei es das Umfeld, die wir vielleicht aus dem Blick verlieren, wenn wir uns zu sehr auf eine rein klinische Behandlung dieser Krankheit konzentrieren?
Dahinter steht ja so ein romantisches Menschenbild, die dann über andere Möglichkeiten verfügen als wir. Dazu kann ich nicht so viel sagen, bin auch kein Experte für Ethnopsychiatrie. Ich denke aber, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben und übrigens auch mit den Rahmenbedingungen eines Rechtsstaats ziemlich gut bedient sind. Dennoch gibt es natürlich Dinge, die jenseits der klassischen klinischen Behandlung Menschen, auch depressiv Erkrankten, gut tun und die für den Heilungsprozess, das ist ja übrigens das in den Leitlinien auch definierte Therapieziel, die vollständige Remission sinnvoll und hilfreich sind. Dazu gehören ganz klar sportliche Angebote, vor allem Ausdauertraining spielt eine wichtige Rolle und ebenfalls ein wichtiger Bestandteil, vor allem in stationären und teilstationären Einrichtungen, sind alle kreativ- und ergotherapeutischen Angebote, die Auseinandersetzung, die kreative Auseinandersetzung mit sich selbst und auch mit der Erkrankung. Auch dafür gibt es ja, wie Sie ja wissen, in der Kunst und Literatur und Musik zahlreiche Beispiele, spielt auch eine ganz wichtige Rolle, vor allem, weil es ja in jeder Psychotherapie, also auch bei der Therapie von Depressionen darum geht, die innere emotionale Befindlichkeit auf irgendeine Art und Weise auszudrücken. Für viele ist das Verbalisieren das Einfachste, für manche ist es vielleicht einfacher, das in einem Bild umzusetzen. Und die Ausdrucksform der inneren Befindlichkeit über Musik, über Kunst und Ähnliches ist ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, ein schöner Hinweis auch, was man für sich tun kann, auch wenn es darum geht, ein bisschen sich präventiv zu verhalten, sind diese Anteile des menschlichen Lebens, also Kreativität, aber eben auch Sport und Bewegung, ganz wichtig und gehören einfach, denke ich, zu einem kompletten Leben auch mit dazu, sodass es wichtig ist, auch in der Therapie Menschen auch wieder daran zu führen, sich mit sich, ihren Gefühlen, ihren Ausdrucksmöglichkeiten auseinanderzusetzen und da quasi direkt auch ressourcenfördernd mitzuwirken. Letzten Endes auch, um den Betroffenen, das ist ja gerade auch bei Depressiven eine ganz wichtige Thematik, sie wieder mehr zur Selbstwirksamkeit zu führen. Das heißt, dass die Menschen die Erfahrung machen, dass ich tue etwas und das hat Auswirkungen auf mich und auf andere und dann möglichst noch positiv. Das heißt, ich bin eben nicht machtlos und ausgeliefert, sondern ich bin ein autonomer Mensch mit Wünschen und Bedürfnissen und Stärken und Schwächen, der etwas ausrichten kann. Und dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit ist sicher protektiv und sicher auch ein wichtiges Therapieziel, während es andersrum ausgedrückt ist, sicherlich auch ein ganz großer Risikofaktor ist, wenn Menschen nicht mehr das Gefühl haben, selbstwirksam zu sein.
Die Frage zielte auch weniger auf ein romantisches Menschenbild ab, sondern eher auf vielleicht etwas, was Sie mal in einem Vortrag nannten, einen Kollegen zitierend, eine psychische Erkrankung ist keine Entschuldigung für schlechtes Benehmen. Ja. Also dass es Faktoren gibt, damit umzugehen, die weit vorher ansetzen, die etwas mit der von Ihnen genannten Selbstwirksamkeit zu tun haben, für die ich sensibilisiert sein sollte, dass eine psychische Erkrankung natürlich in erster Linie auf meine Mitwirkung abzielt und nicht etwas ist, was ich beim Hausarzt abgeben kann.
Genau, das ist ja einer der wichtigen, ganz, ganz wichtigen Bausteine von jeder Psychotherapie, dass wir Menschen, die in Therapie sind, Sie wissen vielleicht, dass alle Psychotherapeuten eine sogenannte Lehrtherapie oder Selbsterfahrung machen müssen, das ist ein Bestandteil unserer Ausbildung. Ich finde, ein ganz wichtiger Bestandteil ist die Fähigkeit in der Psychotherapie, sich ein Stück von sich zu lösen, eine andere Perspektive einzunehmen, so als würde man neben sich stehen und sich beobachten und sich beschreiben. Also sozusagen die Selbstwahrnehmung aus so einem typischen Gedankenkreisen, Grübeln zu entkoppeln und wie vielleicht ein bisschen aus der Vogelperspektive, sich selber zu beobachten und zwar nicht nur im Verhalten, sondern auch im Erleben und in der Art, wie man denkt und was man wahrnimmt. Das nennen wir Reflexion und eine Distanzierbarkeit auch von eigenen Erlebnissen. Das ist, finde ich, ein ganz entscheidendes Psychotherapieziel, denn wenn man das kann, dann ist man natürlich leichter in der Lage, sich selbst und seine Befindlichkeiten, seine Gedanken, Gefühle, Wünsche, Impulse und so zu beschreiben und die eben in Worte zu fassen und damit konkreter werden zu lassen und vielleicht auch zu realisieren oder aber sich von Dingen zu trennen, die man häufig lange mit sich herumgeschleppt hat und versuchen dann langsam neue Wege zu gehen. Das sind, wie Sie schon an dem Satz merken, langwierige Prozesse, die nicht von heute auf morgen gemacht werden können. Und das versuchen wir unseren Patienten auch immer zu vermitteln, dass psychotherapeutisches Arbeiten und Handeln keine Sache ist wie eine Operation, die schnell vorbei ist und nach der Wundheilung ist alles wieder gut, sondern wir denken in längeren Zeiträumen, das gehört zur Psychotherapie und auch zu den Behandlungen von Depressionen einfach mit dazu.
Und ist das auch etwas, was vielleicht an das Bündnis gegen Depression als Aufgabe herangetragen werden kann, genau über diese Dinge aufzuklären? Dass es bei einer psychischen Erkrankung vor allem erstmal um die Eigenwirksamkeit geht oder die Eigenmitarbeit, noch lange bevor man da etwas klinisch oder therapeutisch machen kann.
Stimmt. Die Information der Bevölkerung und der Hinweis, was gemacht werden kann, um auch vorzubeugen und selbst aktiv zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Baustein und ein ganz wichtiger Ansatz in der Bündnisarbeit, haben Sie vollkommen recht. Und dass das gesagt ist mit der Kreativität, dem Sport und vielleicht auch ergänzend noch bei manchen Menschen, die sehr zurückgezogen ihr Leben gestalten, kann auch eine ehrenamtliche Tätigkeit wieder mit dem Erleben von Selbstwirksamkeit verbunden sein. All das sind Punkte, über die es aufzuklären gilt.
Um nochmal ganz kurz Ihre Fragen von vorhin aufzugreifen, was die Arbeitswelt angeht. Natürlich gibt es Schutzfaktoren, also protektive Faktoren, die wir in der Arbeitswelt finden. Es gibt aber auch belastende Faktoren, also Risikofaktoren. Wir versuchen unseren Patienten übrigens auch über die eigentliche Arbeitswelt hinausgehend zu vermitteln, dass die Ausübung einer wie auch immer gearteten individuell sinnstiftenden Tätigkeit ganz, ganz wichtig ist. Und da geht es nicht um die Quantität, sondern ausschließlich um die Qualität. Und das ist für viele Menschen anspruchsvoll, sich auch damit zu beschäftigen. Wir alle werden irgendwann berentet, wenn wir es bis dahin überleben. Also brauchen wir einen Plan B. Das ist für Menschen wie uns Ärzte, finde ich, immer relativ einfach, weil man ganz viele Sachen machen kann, auch als berenteter Arzt. Das ist aber eine Aufgabe, die sich jeder individuell stellen sollte, finde ich, weil sie konstruktiv ist und einen weiterbringt und auch mit eigenen Seiten in Verbindung bringt, die uns sonst vielleicht eher nicht so nahe liegen. Also eine sinnstiftende Tätigkeit zu finden, die für uns persönlich eine Bedeutung hat und uns auch erfüllt und wo wir im Idealfall auch selbstwirksam sein können.
Vor dem Hintergrund sind natürlich auch Betroffene und Menschen mit Zeit, die nach einer sinnstiftenden Tätigkeit suchen, die Interesse haben, herzlich eingeladen, sich in das Bündnis Depressionen mit einzubringen.
Sie hatten jetzt schon verschiedene Aspekte angesprochen, wie einerseits Hobby, ehrenamtliches, Sport bis hin zu Leistungssport. Inwiefern ist das Bereitstellen eines breiten Sportangebots, das Aufrechterhalten von Schwimmbädern etc. etwas, was in diesen Versuch, Depressionen zu bekämpfen, mit eingebunden werden muss und vielleicht auch im weiteren Umfeld dann in die Arbeit Ihres Bündnisses gegen Depressionen mit hineinreicht?
Wir sind natürlich mit Politikern im Gespräch. Auch vielen Politikern ist natürlich klar, welche große Bedeutung das Thema hat. Aber wir sind natürlich keine politischen Entscheidungsträger oder Meinungsmacher und natürlich auch parteipolitisch unabhängig. Allgemein finde ich, dass Depression als Volkserkrankung, Volkskrankheit mit der auch ganz großen, neben dem individuellen Leid, volkswirtschaftlichen Bedeutung natürlich ein politisches Thema sind. Und wenn es um das Thema Abbau von Stigmatisierung, niedrigschwelligere Angebote, eine verbesserte Versorgung, gerade auch im ländlichen Raum, eine verbesserte Versorgung von Menschen, die schwer erreichbar und schwer behandelt sind, auch Migranten zum Beispiel, schwer erreichbar, schwer behandelbar, aus verschiedenen Gründen. Das sind alles Themen, wo die Politik gefordert ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir hier in Deutschland für alle, das ist ja auch unser Anspruch, eine gerechte, moderne, leitliniengerechte und wissenschaftlich fundierte Behandlung anbieten können. Und da ist die Politik natürlich gefordert, die Rahmenbedingungen zu erhalten und zu verbessern. Was unser Thema angeht, finde ich auch, dass das Wissen, also die reine Wissensvermittlung, eine Bildungsaufgabe ist. Und auch da sind wir im Bildungssektor, der ja auch, was die Rahmenbedingungen angeht, sogar auch schon relativ stark im Detail, auch wiederum eine politische Aufgabe ist. Und in sich wandelnden Zeiten, Sie sprachen an, gesellschaftliche Veränderungen als Risikofaktor für Depression, halte ich für denkbar und realistisch, erfordern vielleicht auch eine sich wandelnde Bildungspolitik, aber auch da bin ich natürlich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber das Stärken von Bildung, von Differenziertheit, von Urteilsfähigkeit, von Erlebnismöglichkeiten, von Kreativität, um mal so klassische Bildungsziele zu nennen, sind sicher Sachen, die wir auch in Zukunft gut gebrauchen können.
Wobei ich dann nochmal auf die Gesundheitsregion hinweisen möchte und die Unterstützung der Gesundheitsregion und des Bündnis gegen Depression durch die Politik, durch die Stadt Göttingen, den Landkreis Göttingen und natürlich auch den Landkreis Northeim. Also die Politik erkennt auch die Zeichen der Zeit und die Notwendigkeit, zumindest was die Arbeit eines Bündnisses gegen Depressionen angeht. Und ich bin ganz optimistisch, dass wir auch noch weitere gute Kooperationspartner im Bereich Sport und Ehrenamt mithilfe der Politik finden werden.
Jetzt gibt es ja schon im Raum Hannover seit längerer Zeit so ein Bündnis gegen Depressionen. Was sind denn dort gemachte Erfahrungen?
Wir hatten gute Kontakte zu dem Bündnis gegen Depressionen in Hildesheim. Und die Arbeit des Bündnisses hat dazu geführt, dass die Akzeptanz zur Inanspruchnahme von Hilfen größer geworden sind. Es sind auch einige niedrigschwellige Hilfsangebote, Trommelkurse, Laufgruppen, Schreibwerkstätten und Ähnliches etabliert worden, die regelmäßig stattfinden, zum Teil wöchentlich, zum Teil in 14-Tage-Rhythmus, sodass die Inanspruchnahme deutlich gestiegen ist, dass auch gerade schwerer erkrankte Gruppen durch niedrigschwellige Angebote von diesen Aktivitäten des Bündnisses sehr profitiert haben. Und das Bündnis in Hildesheim hat außerdem noch eine gute Kooperation auch mit dem Jobcenter gehabt. So eine Zeit lang ist ein Mitarbeiter zusätzlich im Jobcenter vor Ort gewesen, um auch da depressiv erkrankten Arbeitssuchenden rasch zur Verfügung zu stellen, sodass dann die Mitarbeiter des Jobcenters den Betroffenen einfach eine Tür weiter begleiten konnten oder verweisen konnten und der unmittelbare Hilfe erfahren konnte.
Ergänzend dazu kann man vielleicht sagen, dass die aktive Mitarbeit in einem Bündnis gegen Depressionen regional zu einer deutlich verbesserten Kommunikation zwischen den verschiedenen Anbietern und Berufsgruppen führt. Ein klassisches Problem, was ja auch ein bisschen typisch für Deutschland ist, ist die Überwindung der sogenannten Sektorgrenzen, also die Überwindung zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich und auch dem Reha-Bereich übrigens. Und als vierten Sektor kann man vielleicht noch das öffentliche Gesundheitswesen nennen. Wir sehen da ja eigentlich vier völlig verschiedene Welten, die kaum formal miteinander in Kontakt treten, außer vielleicht über ärztliche oder psychologische Befund- und Behandlungsberichte. Und das ist ja allgemein bekannt, dass durch diese doch immer noch recht starren Sektoren Informationsverluste eintreten, Kommunikationsprobleme, teilweise auch in anderen Bereichen sowas wie Doppeluntersuchungen stattfinden. Das sind alles Dinge, die verbesserungswürdig sind und die Arbeit im Bündnis verbessert die Kommunikation und baut übrigens auch bei uns Profis die Schwelle ab, mal den Hörer in die Hand zu nehmen und Kollegen anzurufen, sich auszutauschen und ja, sich vielleicht was zu überlegen, was für uns alle, also für die Bevölkerung, vor allem natürlich für die Kranken, sinnvoll und gut ist.
In dem Zusammenhang sollte vielleicht auch nochmal ausdrücklich der sozialpsychiatrische Verbund Northeim erwähnt werden, wo es auch eine neue Arbeitsgruppe in diesem Jahr gegeben hat, die sich zur Vorbereitung der Bündnisaktivitäten und zur Vorbereitung der Auftaktveranstaltung bereits schon mehrfach getroffen hat und wo auch schon einige konkrete Planungen realisiert worden sind, die dann demnächst ja auch veröffentlicht werden.
Es gibt ja einige Krankheiten, die doch sehr auf die spezifische Art des menschlichen Zusammenlebens zurückgehen, die als nahezu ausgerottet gelten. Ist für psychische Erkrankungen Ähnliches zu erwarten? Und wenn ja, ist das dann eher ein medizinischer oder ein gesellschaftspolitischer Erfolg?
Auch da kann ich nur eine vorsichtige, allenfalls halbseriöse Prognose abgeben. Ich bin überzeugt davon, dass psychische Erkrankungen Teil unseres Menschseins sind, vielleicht auch in der Varianz, wie wir sie kennen, spezifisch menschlich sind, dass sie was mit der Evolution unseres Gehirns zu tun haben, dass sie mit den verschiedenen menschlichen Aufgaben was zu tun haben, denen wir ausgesetzt sind, die was mit den Möglichkeiten der Anpassung zu tun haben und vielleicht auch mit der doch nicht unerheblichen Differenz zwischen unserer biologischen Ausstattung als savannenbewohnende Steinzeitmenschen und der aktuellen Lebensumgebung, die die meisten von uns betrifft. Ich denke, psychische Erkrankungen kann man nicht ausrotten. Ich finde auch den Begriff Kampf schwierig, weil es, denke ich, eine innere Haltung impliziert, die im Umgang mit psychischen Erkrankten nicht unbedingt sinnvoll ist. Ich halte es für wesentlich dynamischer und ich finde, dass psychische Erkrankungen natürlich zu behandeln sind, wenn sie schwer und gravierend sind und vor allem, wenn die Betroffenen das selber wünschen, das ist ja ganz wichtig auch. Wir alle haben auch ein Recht dazu, krank zu sein. Und wenn jemand suizidal ist, muss dem dringend geholfen werden, im Notfall auch gegen seinen Willen. Aber das Vorhandensein von psychischen Erkrankungen ist was so Menschliches, dass ich mir eine Welt ohne psychische Erkrankung gar nicht vorstellen mag. Das fühlt sich für mich an wie eine Welt ohne Wildnisgebiete, ohne unerforschte Ozeantiefen und ohne Regenwälder, also nicht besonders lebenswert.
Und mit diesem Ausblick sind wir dann auch zeitlich an das Ende dieser Sendung angelangt. Herr Platte, Herr Lison, vielen Dank für dieses Gespräch. Sie hörten eine Stunde ein Thema, heute zur Gründung des Bündnis gegen Depression Südniedersachsen. Mein Name ist Roman Kupisch und ich bin redaktionell verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung.